ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. An immer mehr US-Unis gibt es wegen des Gaza-Konflikts Studentenproteste. In Los Angeles haben sich pro-palästinensische und pro-israelische Aktivisten gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Außerdem, die Hamas sieht den neuen Vorschlag aus Israel für eine Waffenruhe offenbar skeptisch. Und die USA werfen Russland vor, chemische Kampfstoffe gegen ukrainische Soldaten einzusetzen. Das sind einige unserer Themen heute am 2. Mai um 7 Uhr. Seit dem 7. Oktober, seit fast 7 Monaten, hält die Hamas Geiseln gefangen. Unter ihnen Babys, alte Menschen, Kranke und Verletzte. Wie viele der ursprünglich entführten Menschen überhaupt noch am Leben sind, ist unklar. Die israelische Regierung versucht, diese Menschen freizubekommen. Sie bietet der Hamas im Gegenzug immer wieder Feuerpausen an. Zuletzt lag laut Medienberichten ein Vorschlag auf dem Tisch, wonach während einer 3-wöchigen Waffenruhe mindestens 20 israelische Geiseln gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden sollen. Die Terrororganisation bewertet das Angebot offenbar mehr als zurückhaltend. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Noch gibt es von der Hamas keine offizielle Reaktion darauf, ob sie dem vorliegenden Entwurf zu einer Waffenruhe zustimmt. Allerdings berichten mehrere Medien in Israel, dass die Terrororganisation den Deal eher skeptisch sieht. Der im Libanon ansässige Hamas-Sprecher Osama Hamdan erklärte in einem Interview im libanesischen TV, das mehrere Zeitungen in Israel zitieren, dass die Position der Hamas zum aktuellen Verhandlungspapier negativ sei. Allerdings bedeutet dies keinen Abbruch der Verhandlungen. Die Zeitung Times of Israel berichtet, dass die Hamas in den nächsten Stunden eine Antwort präsentieren wolle.
Eine Antwort, die Israel geben könnte, ist der Beginn des Angriffs auf Rafah im Süden des Gazastreifens. Damit droht die Regierung nun nachdrücklich, sollte die Hamas weiter ein Geiselabkommen von der Beendigung des Krieges abhängig machen, berichten Medien. Der Nahostkonflikt bestimmt mittlerweile auch das Leben an amerikanischen Universitäten. In New York hatte die Polizei ein von pro-palästinensischen Studenten besetztes Gebäude geräumt. An der University of California in Los Angeles gab es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern pro-palästinensischer Proteste und pro-israelischer Gegendemonstranten. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Die Gewalt hat sich in der Nacht auf Mittwoch entladen. Auf dem Campus der Universität UCLA bekämpften sich pro-palästinensische Studierende mit einer Gruppe pro-israelischer Anhänger. Stöcke und Pfefferspray wurden eingesetzt. Mindestens 15 Menschen wurden verletzt. Es gibt Vorwürfe an die Leitung der Universität. Sie hätte früher reagieren müssen und die Polizei hineinschicken. Die Gewalt habe zu lange angehalten, meint dieser Student.
They could have stepped in a little sooner because it was very violent for a long time, many hours.
Rund 300 Zelte stehen vor der Royce Hall, einem Theater auf dem Gelände. Sie sind jetzt umgeben von Metallbarrieren und Holzwänden, drumherum Polizisten. Die Campusleitung hatte die Studenten eine Woche lang weitestgehend ohne Einschränkung protestieren lassen. Nun soll es eine Untersuchung der Vorfälle geben, kündigte Unipräsident Michael Drake an. Dieser hatte das Camp als rechtswidrig bezeichnet, geräumt werden soll es bislang nicht. Am Mittwoch wurde der Unibetrieb an der UCLA unterbrochen. Die Stimmung sei sehr angespannt, meint Studentin Zahra.
It is tense. I am also very upset and very angry. Violence between protesters is never the option. It's never the answer. It's never going to actually get people to hear you out.
Sie sei wütend. Gewalt sei nie eine Lösung. So werde man mit seinen Positionen auch nicht gehört. Unklar ist noch, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Die Unileitung sei in einer schwierigen Lage, sagt sie. Einerseits sei da das Recht auf freie Meinungsäußerung, andererseits müsse die Universität die Studenten schützen.
Their number one responsibility is to protect their students.
In den USA wird im Herbst ein neuer Präsident gewählt und besonders für Amtsinhaber Biden könnten die Studentenproteste unangenehm werden. Isabel Karas aus Washington mit den Einzelheiten.
In erster Linie sind die Proteste natürlich aktuell noch Sache der Universitäten. Aber der Druck, dadurch, dass das eben momentan so ein großes Thema ist, auch auf Joe Biden, der steigt ja natürlich, weil es geht letztendlich ja um die Israel-Politik seiner Regierung. Wir befinden uns im Wahljahr. Da ist natürlich klar, dass das Ganze einfach im besonderen Fokus steht, auch ja wenige Monate eben vor der Wahl. Und dass man dann eben sich auch schon fragt, Wie will Joe Biden denn besonders diese jüngeren Wählerinnen und Wähler mobilisieren, für die das eben ein so wichtiges Thema ist und die da in großen Mengen schon sagen, das wird für sie vielleicht auch wahlentscheidend sein?
Und auch die EU schaut mit wachsender Sorge auf den Nahen Osten. Sie befürchtet unter anderem eine neue Migrationswelle. Vor allem syrische Flüchtlinge könnten sich vom Libanon aus auf den Weg in die EU machen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Zyperns Präsident Christodoulidis reisen deshalb heute in den Libanon. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Die EU-Kommissionschefin und Zyperns Präsident haben üppige Finanzpakete im Gepäck. Diese sollen den Libanon stabilisieren und dem Land helfen, härter gegen Schlepper und Menschenhändler vorzugehen. Das Land, das bisher 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, ist in eine Wirtschaftskrise gerutscht und spürt durch seine Grenzen zu Syrien und Israel die Unruhen in Nahost. Mit der Folge, dass sich immer mehr Menschen, vor allem syrische Flüchtlinge, mit Booten auf den Weg ins rund 170 Kilometer entfernte Zypern machen. Rund 4.000 Menschen seien seit Jahresbeginn auf dem europäischen Inselstaat angekommen, klagt Zyperns Präsident Christodoulidis. Flüchtlingslager seien heillos überfüllt und Asylanträge könnten nicht mehr bearbeitet werden. Gemeinsam mit Kommissionschefin von der Leyen wird er vom libanesischen Premierminister Mikati empfangen, der neben wirtschaftlicher auch politische Unterstützung erwarten kann.
Blicken wir in die Ukraine. Die USA werfen Russland vor, an der ukrainischen Front chemische Kampfstoffe einzusetzen und damit gegen die UN-Chemiewaffenkonvention zu verstoßen. Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion berichtet.
Laut dem amerikanischen Außenministerium werfen russische Truppen Chemikalien wie Chlorpikrin ab, um ukrainische Soldaten aus ihren Befestigungen und Schützengräben zu zwingen. Eine schon aus dem Ersten Weltkrieg bekannte Taktik, wie auch der Kampfstoff, seinerzeit als Grünkreuz bekannt und berüchtigt. Der Stoff führt zu Lungen- und Hautschäden. Die amerikanischen Vorwürfe sind nicht ganz neu. Die ukrainische Armeeführung hat schon Anfang des Jahres erklärt, Russland setze das Reizgas CS gegen ukrainische Soldaten in Schützengräben ein. Die Gasgranaten würden von Drohnen abgeworfen oder von der Artillerie verschossen. Umgekehrt gibt es ebenfalls entsprechende Anschuldigungen. Russland wirft seinerseits der Ukraine vor, verbotene Chemiewaffen einzusetzen. Moskau behauptet, selbst keinerlei Chemiekampfstoffe mehr zu besitzen.
Der Krieg in der Ukraine geht nun schon mehr als 2 Jahre. Die Lage an der Front ist kritisch, die Stimmung nicht nur bei den Soldaten wenig optimistisch. Dabei sind das Land und seine Bewohner ganz unterschiedlich von den russischen Angriffen betroffen. Im Osten zerbombte und zerschossene Ortschaften, im Westen und in der Hauptstadt Kiew versuchen die Menschen trotz Luftalarm ihr Leben zu genießen. Mark Dugge berichtet aus Kiew.
Der Krieg scheint in diesen Tagen von Kiew weit weg. Sonne und Temperaturen von über 20 Grad bringen die Menschen auf die Straße. Sie schlendern durch Parks, schlecken Eis und sonnen sich, während einige 100 Kilometer weit östlich die Artillerie donnert. 2 Realitäten in einem Land. Aber ganz ausgelassen zu sein, das kommt für die 19-jährige Margarita aus Kiew sowieso nicht in Frage. Ja, mit dem super Wetter kann man sich ein bisschen entspannen, aber klar, jederzeit kann Alarm kommen und man muss seine Pläne verschieben, wenn es wieder Luftangriffe gibt. Die Situation an der Front ist, beschissen. Ich bin absolut unzufrieden mit denen, die dafür verantwortlich sind. Niemand hilft unseren Jungs da. Die Frustration ist groß. Russland ist in den vergangenen Tagen im Osten des Landes weiter vorgerückt. Es ist ein langsamer Vormarsch, erkämpft durch massiven Beschuss und mit hohen Verlusten. Fleischwolf-Taktik nennt man das sarkastisch in der Ukraine. Ukrainischen Angaben zufolge kommen derzeit bei den Angriffen jeden Tag mehr als 1.000 russische Soldaten zu Tode. Dennoch scheint diese Strategie aufzugehen. Die russische Armee konnte immer mehr Dörfer in der Region Donetsk erobern und die Ukrainer immer öfter zum taktischen Rückzug zwingen. Der ukrainische Armeechef Sirski macht aus der schwierigen Lage keinen Hehl. Die Situation an der Front hat sich verschlechtert, schrieb er am Wochenende im Messenger-Dienst Telegram. Russland habe einen bedeutenden Vorteil an Kräften und Mitteln, so Sirski, und taktische Erfolge errungen. Ob diese auch dazu führen, dass Russland rasch tiefer in die Region vorstoßen kann, steht auf einem anderen Blatt. Militärexperten vom amerikanischen Institut ISW bezweifeln, dass die russische Armee derzeit dazu in der Lage ist. Roman Pohorili warnt aber davor, die russische Armee zu unterschätzen. Er ist einer der Gründer von Deep State Map, einer unabhängigen ukrainischen Online-Seite, die die Militärbewegungen genau analysiert. Sie drängen schon jetzt immer weiter nach vorn, immer weiter. Unsere Soldaten sorgen allerdings dafür, dass sie nur langsam vorrücken können, Dorf für Dorf, und diese nur langsam zerstören. Wenn sie nicht wären, würden die Russen viel schneller vorankommen. So werden sie immer wieder gestoppt. Dennoch gibt es in der Ukraine Ärger und Kopfschütteln darüber, dass Russland gleich mehrere Ortschaften in kurzer Zeit unter seine Kontrolle bringen konnte. So etwa beim Journalisten und Selenskyj-Kritiker Juri Butusow. Er wirft der Armeeführung vor, lange negative Nachrichten vom Tisch gewischt und die Menschen in falscher Sicherheit gewiegt zu haben. Und sagt, in unserem Land werden Kommandeure für wahrhaftige Berichte schnell entlassen. Also berichten einige Kommandeure erst gar nicht. Es gab sehr viele optimistische Berichte, die der Lage nicht entsprechen. Jetzt muss man klären, was der Grund dafür ist. Vielleicht wissen sie etwas nicht, vielleicht melden einige Untergebene es nicht. Vielleicht ziehen sie die falschen Schlussfolgerungen. Aber es ist ja bekannt, wer die Militärhierarchie bildet. Die Führung sei für strategische Fehlplanungen verantwortlich, die die Truppen nicht immer ausbügeln könnten. Das zeige sich nun auf dem Schlachtfeld, so Butusow. Eine Kritik an der Armeeführung und auch an Präsident Selenskyj, der auch der Oberbefehlshaber des Landes ist. Die Nervosität in der Ukraine steigt und die Rufe nach Hilfe aus dem Ausland werden immer lauter. Diese Rufe werden gehört, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Montag bei einem Besuch in Kiew. Tatsächlich haben sich in den vergangenen Tagen immer mehr Länder bereit erklärt, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern. Die Nachrichten aus der Ukraine zeigen, wie sehr die Zeit drängt.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.